Fritz.
Steffi Deubel.
Heini.
Die Sprechstunde.
Einen entspannten Donnerstagmittag wünsche ich und wüsste gern in dieser Stunde von euch, was ihr aktuell Lesenswertes zu empfehlen habt. Tach, Herbst ist draußen, selbst wenn wir das an den Temperaturen gar nicht so ganz genau merken. Und Herbst ist die Jahreszeit für Bücher. Ich glaube, Bücher sind gemacht, um uns die Herbst- und Wintertage und Abende zu verbringen. Damit wir aber auch genug Lesestoff zusammenbekommen, würde ich gern in dieser Stunde mit euch Bücher sammeln, die wir anderen vielleicht auch mal unbedingt lesen sollten. Also klingelt gern durch unter der 0331 70 97 110 oder macht, was ihr schon die ganze Zeit fleißig tut, auf fritz.de und auf unser Fritz-Profil auf Facebook eure Lieblingsbücher reinschreiben. Noch schöner ist es natürlich, wenn ihr hier anruft und uns sagt, welches Buch euch total gepackt hat, weil es total lustig war, total spannend, total romantisch oder was auch immer. Erzählt uns von euren Lieblingsbüchern in unserer Sprechstunde unter der 0331 70 97 110. In 46 Minuten der Literatur-Nobelpreis vergeben wird, wollen wir natürlich gerne mit euch über Bücher sprechen. Die müssen keine Nobelpreise bekommen, aber sie müssen lesenswert sein. Welche Bücher möchtet ihr uns denn gerne empfehlen für die kommenden düsteren, grauen, gruseligen Herbsttage? 0331 70 97 110. Alle Genres sind recht herzlich willkommen. Bis eins hier auf Fritz. Aus dem Landkreis Lüchow-Danneberg. Jan, hi.
Hallo.
Jan, was würdest du gerne uns empfehlen und warum?
Ich würde gerne empfehlen die Buchreihe Bartimäus.
Mhm.
Das ist geschrieben von Jonathan Stroud, heißt er. Ich muss zugeben, ich lese die Bücher nicht, ich höre die, weil ich beruflich relativ viel im Auto unterwegs bin. Und da macht sich das immer ganz gut. Und ich habe vor 2 Wochen angefangen, die Reihe zu hören und bin jetzt mittlerweile beim 3. Buch, weil die einfach, die sind total spannend, sie sind teilweise witzig, aber auch packend, also sie fesseln einen. Es geht um Magie, also es ist in einer alternativen Realität, also spielt in London. Teilweise in Prag und in Ägypten und in der Vergangenheit. Aber die Hauptstory handelt im Hier und Jetzt. Ist zwar nicht ganz so, wie wir es jetzt momentan erleben, die Welt, ein bisschen alternativ, weil die Zauberer sozusagen an der Macht sind und die gewöhnlichen, also die nicht magischen Menschen ein bisschen unterdrücken. Und fängt es an im ersten Buch mit einem jungen Zauberlehrling, der sich halt hocharbeitet in die Regierung und als erstes einen Dämon beschwört, der halt Bartimäus heißt, der schon über 5000 Jahre alt ist und schon zig Schlachten geschlagen hat für Zauberer und alles Mögliche, und er immer irgendwelche Regierungskomplotte vereitelt und aufdeckt und gestohlene Dinge wieder beschafft.
Es ist
wirklich sehr spannend geschrieben und gerade so für Harry Potter Fans zum Beispiel ist das auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Oder generell für Leute, die gern so ein bisschen Fantasy, Magie, wenn die darauf abfahren, ist das echt eine super Buchreihe.
Das klingt schon mal cool.
Ich bin schon ein bisschen traurig, dass es gibt, glaube ich, nur 4 Teile, bis jetzt der neueste ist von 2010.
Ja.
Manchmal gucken, ob da noch was nachkommt. Also es ist wirklich, ich bin da echt total gefesselt.
Das Problem bei solchen Mehrteilern ist immer, du hörst sie ja, beziehungsweise man hört oder liest sie wahnsinnig schnell weg, weil man halt natürlich immer wissen will, wie es weitergeht.
Ja, genau.
Und erstmal so hin und her gerissen zwischen ganz schnell Lesefutter reinschaufeln und, oh Gott, es ist aber gleich vorbei, es gibt nur noch einen Band.
Ja, genau, das ist das, wovor ich jetzt Angst habe, aber die sind einfach wirklich so gut geschrieben und ich habe vorher das durchgelesen, die ganzen Rezensionen. Die meisten meinen, dass der erste am besten wäre und die anderen wären nicht mehr so gut, aber ich finde, das steigert sich mit jedem Mal. Also ich finde, das erste ist natürlich gut, auf keine Frage. Ich finde das zweite besser und das dritte jetzt ist nochmal irgendwie eine Spur spannender, weil sich da so eine Verschwörung jetzt nicht ergibt, sondern man steigt so mittlerweile jetzt dahinter von einer Sache, die ab dem ersten Band schon im Hintergrund läuft. Also es gibt so einen dicken roten Faden, der sich durch alle Bände zieht.
Mhm.
Aber im Grunde kann man theoretisch auch jeden Band für sich hören. Also die bauen zwar aufeinander auf und es gibt einen roten Faden, der sich durch alle Teile zieht. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man jetzt zum Beispiel durch Zufall irgendwie nur an das zweite gerät. Da steigt man halt mittendrin ein. Es werden ab und zu mal Anspielungen auf die Vergangenheit gemacht. Aber es wird auch im Buch immer erzählt wieder, wenn irgendwie eine Anekdote gebracht wird, weshalb. Also es wird immer gleich begründet. Also okay. Man kann auch, wenn man es zufällig hat, nicht das erste hört oder das zweite oder liest, besser gesagt, kann man es auch später anfangen. Also es
aber
ist
nicht,
spannend.
Aber es ist jetzt nicht so, ich hasse manchmal, wenn man Mehrteiler liest und die Rückblicke dann immer so ausführlich sind, dass diejenigen, die die ersten Teile gelesen haben, sich denken, man, ja, so ausführlich brauchen wir es halt nicht, sollen die halt den ersten Teil lesen. So ist nicht.
Nee, so ausführlich ist es nicht. Also es wird immer kurz, also es wird angerissen, wenn ich es jetzt auf dem Buch sagen würde, es ist glaube ich maximal eine Seite, wo dann schnell erklärt wird, worum es ging oder so. Also das ist nicht in die Länge gezogen, das wird immer kurz und knackig. Natürlich ist es besser, wenn man es von Anfang an liest, weil man einfach das von Anfang an versteht und man kann ein bisschen mitdenken und mitfiebern und kennt die Charaktere alle, weil im ersten Teil ein Charakter zum Beispiel auftaucht, der ist im zweiten Spiel der gar keine Rolle und jetzt taucht er gerade im dritten wieder auf, wo man sich erstmal erinnern muss, ah, der war das und der war damit verwickelt. Und so weiter. Also es ist wirklich spannend und es ist wirklich so von der Story ähnlich wie bei Harry Potter, dass Dinge, die im ersten Teil eine Rolle gespielt haben, zwei Teile lang überhaupt nicht beachtet wurden und dann im dritten Teil kommt dann irgendwie so, ja, hier erinnert sich daran und so weiter.
Wichtige Frage, gibt es eine Liebesgeschichte?
Das weiß ich noch nicht.
Okay.
Also im dritten Teil ist es gerade so, da könnte sich was entwickeln. Weil zwei eigentlich verfeindete Charaktere jetzt eng miteinander arbeiten und sich auch irgendwie so, nicht zueinander hingezogen fühlen, kann man nicht sagen, aber irgendwie hat man das Gefühl, es knistert so ein bisschen. Aber ich kann es irgendwie noch nicht sagen, ich weiß es auch nicht, wie das in den anderen Teilen weitergeht. Ich habe da noch nicht irgendwie mal die Klappentexte gelesen.
Okay.
Also es kann sein. Aber im Vordergrund, also es gibt eigentlich keine richtige Liebesgeschichte, nee.
Hast du die Tribute von Panem gelesen oder gehört?
Ich hab die Filme gesehen, die ersten beiden.
Ja, das tu nicht. Also das ist ja leider oft so, wenn man dann schöne Bücher verfilmt sieht, machen sie die kaputt. Also
ja,
ich fand sie, also bei Harry Potter, das war eine große Ausnahme, das haben sie größtenteils gut verfilmt, meiner Meinung nach. Aber so die Tribute haben sie miserabel verfilmt. Herr der Ringe haben sie grauenvoll zerstückelt, obwohl die Bilder toll sind zwischendrin.
Ja, das stimmt. Herr der Ringe, die habe ich tatsächlich gelesen.
Und bei den Tributen, gib mal, wenn du gerne Hörbücher hörst, dem Hörbuch eine Chance und versuch mal, den Film aus dem Kopf zu kriegen und geh es nochmal als Hörbuch an. Diese gesamte Geschichte ist im Prinzip sehr viel tiefgehender und weniger pathetisch, romantisiert, überschlotzt als in den Filmen und die Charaktere sind eigentlich auch anders. Es ist alles, der Film macht's komplett kaputt.
Okay.
Also
das habe ich auch schon öfter gehört, aber ich habe mich nie durchgerungen, diese zu lesen. Ich habe mich auch nie durchgerungen, die Twilight-Bücher zu lesen, obwohl ich die Filme gut finde. Aber das, was auch so zerstört wurde, war, das ist jetzt schon ein bisschen her, das war Tintenherz, fand ich.
Ja, das habe ich mir nicht gegeben im Kino. Da fand ich schon das Plakat schlimm genug.
Ich habe die Bücher auch alle verschlungen, alle drei. Ich habe die auch mehrmals gelesen und gehört und alles, weil ich da total in diese Welt selber eingetaucht bin. Und ich habe mich so auf den Film gefreut. Und dann war ich im Kino und habe mir gedacht, was ist das denn? Also ich wäre am liebsten nach der Hälfte schon wieder gegangen, weil einfach schon nach der Hälfte klar war, dass das da nie eine Fortsetzung geben wird, weil sie den Film total zerstört haben. Also die haben die Geschichte total zerstört, weil sie am Ende des Films haben sie quasi schon irgendwie fast in der Mitte des zweiten Buchs angefangen.
Ah, super.
Und das war total auseinandergerissen. Also man hätte gar nicht mehr richtig drauf, also sie können weitermachen, aber dann sind alle anderen Filme auch falsch, weil sie einfach nicht so sind wie im Buch. Und es wäre eigentlich kein Problem gewesen, das so zu verfilmen, wie es im Buch war. Sie hätten einfach nur 2 Minuten früher Schluss machen müssen.
Ja, das stimmt.
Das war unfassbar. Also, aber wie gesagt, diese Bartimäus-Bücher, also ich würde mich schon freuen, wenn man sie verfilmt, aber bitte gut.
Ja.
Weil, also die sind auf jeden Fall, die kann man gut, also man kann sie gut verfilmen.
Ja, das
also so
ist die Theorie
her,
immer. Das ist ja immer die Theorie.
Theoretisch lässt sich gut verfilmen, da muss nur der richtige Regisseur. Oh Gott, ich
Regisseur. Aber wir reden ja über Bücher, nicht über Filme. Wir müssen das Wort nicht sagen können.
Genau.
Jan, vielen Dank und dir einen sehr schönen Nachmittag.
Ja, wünsche ich auch. Danke.
Ciao. Jan hat uns eine Reihe empfohlen, die zumindest 4 Teile zu bieten hat, was natürlich schnell weggelesen ist, wenn es wirklich gut runtergeht. Bartimäus von Jonathan Stroud, für diejenigen, die so ein bisschen auf Zauberei und Magic stehen. Es gibt ja verschiedenste Buchgenres. Ganz egal, was ihr gerne lest, empfehlt es uns doch gern hier im Hainun unter der 0331 70 97 110. Online finden sich schon sehr, sehr viele Buchtipps. Zum Beispiel schreibt Kitty, sie empfiehlt den Mädchenfänger von Gillian Hoffman. Spannung von der ersten bis zur letzten Seite. Ich liebe Krimis und alle Bücher von Karen Rose. Gillian Hoffman, falls ihr von ihr noch nichts gelesen habt, ich habe mal ein Buch versucht und ich bin da in dieser Hinsicht ein richtiges Mädchen und konnte dann ganz alleine nicht mehr auf die Toilette gehen, weil ich mich dann gefürchtet habe. Aber für diejenigen, die es gerne blutig und spannend wollen, sind, glaube ich, Gillian Hoffman Bücher sehr empfehlenswert. So unterschiedlich sind die Geschmäcker. Was lest ihr gerne? Sophie aus Pankow, hi.
Hi.
Sophie, Fantasy, Krimi, Romantik, was empfiehlst du?
Naja, also ich bin jetzt nicht so der Fantasy-Typ und ich habe letztens ein Buch gelesen, das ist ein Roman.
Mhm.
Und ich fand den total super, weil der nämlich nicht so geschrieben ist, also mit einem Erzähler, der sagt, ja, und dann passiert das und das, sondern das Buch besteht vollständig einfach nur aus E-Mails. Also dem Kontakt zwischen einer Frau und einem Mann.
Mhm.
Und das hat mich total fasziniert und das ist ziemlich zufällig gewesen. Und zwar die Hauptperson, die heißt Emmy Rothner, die möchte eigentlich nur so ein blödes Magazin abbestellen, das heißt irgendwie Like. Und dann landet sie aber durch einen Tippfehler bei einem Mann, der Like mit Nachnamen heißt. Und daraufhin bekommen die halt in Kontakt und merken, Mensch, da ist ja eigentlich irgendwas und verlieben sich aber virtuell irgendwie ineinander.
Nicht alles verraten.
Auszusprechen.
Nicht alles verraten.
Okay.
Es ist für diejenigen, ich habe das Buch auch gelesen, Gut gegen Nordwind heißt es.
Ja, genau.
Ist auch recht dünn und liest sich in einem Abend eigentlich weg, weil es auch wirklich dieser E-Mail-Kontakt sich sehr, sehr gut runterliest. Und es ist jetzt nicht so eine romantisierte Schnulze,
aber
es ist recht menschlich, ne? Die beiden haben halt ihre Macken und sind halt irgendwie ein bisschen schroff manchmal und aber auch eigentlich ganz liebenswert. Und man fragt sich die ganze Zeit, Mann, treffen sie sich jetzt mal oder nicht?
Ich finde, das Schöne an dem Buch ist eigentlich auch irgendwie, dass es die Gesellschaft heutzutage irgendwie so ziemlich gut darstellt, weil man ja irgendwie immer virtueller wird in seinem Alltag. Und ich finde, das ist ein sehr realistisches Buch.
Mhm.
Und das Ganze gibt es ja auch noch als Fortsetzung.
Ja, das hast du es schon gelesen?
Wellen. Ja, klar.
Ja,
ja, ich habe es auch schon mehrfach ausgeliehen und so. Ich bin wirklich sehr überzeugt von dem Buch und ja, die E-Mails, die lesen sich wirklich sehr, sehr schnell weg und stehen irgendwie auch immer so für sich und man lernt die Personen eigentlich ja nur über diesen E-Mail-Kontakt kennen und eben damit aber auch ihre Macken und ihre Eigenschaften einfach. Das finde ich super.
Ja, also anders, eine ganz andere Herangehensweise an so einen Charakter, als wenn der in so einem Roman so sehr ausführlich dargestellt und erklärt wird, ne?
Ja, genau.
Mhm.
Und man weiß auch eben nur das, was geschrieben wird und nichts anderes. Und das ist eben auch so eine Sache. Deshalb denke ich, das ist auch einfach ein Buch, was man maximal nur als Hörbuch hören kann. Aber einen Film daraus machen kann man natürlich nicht.
Nee. Es sei denn, du würdest immer so 2 Leute am Computer sehen und dann würden ihre Gedanken, die sie da aufschreiben, laut gesprochen werden, während sie so tippen. Es wäre ein wahnsinnig spannender Film.
Ja, ich glaube, da würde man spätestens nach 20 Minuten das Kino verlassen.
Höchstwahrscheinlich.
Das ist natürlich das Besondere an dem Buch, dass man nicht sagen kann, okay, wir machen jetzt einen Film daraus, sondern dass das halt irgendwie so für sich steht mit diesen ganzen E-Mails und dass es sich natürlich als Hörbuch absolut auch lohnt, sich das einfach anzuhören.
Ja.
Genau.
Sophie, recht herzlichen Dank. Viel Spaß beim Weiterlesen. Vielleicht
Danke.
Fällt für dich auch noch ein Tipp ab.
Okay.
Ciao.
Ciao.
Wenn ihr vielleicht Gut gegen Nordwind und alle 7 Wellen von Daniel Glattauer auch gelesen habt und sagt, ja, das fand ich toll. Und wenn einem das gefällt, dann gefällt einem meistens auch das. Dann gebt doch gerne diesen Tipp her. Sophie hat die Bücher schon mehrfach gelesen und vielleicht findet sich noch mehr Lesestoff. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir. Wenn ihr uns auf fritz.de und auf unserem Fritz-Profil auf Facebook Bücher empfehlt, dann seid doch bitte so süß und schreibt dazu nicht nur das Lied von Eis und Feuer, weil so kann ich höchstens denken, Mensch, ist ja ein interessanter oder uninteressanter Titel. Schreibt doch noch kurz drei Sätze dazu. Was ist das für ein Buch? Warum sollte man es lesen? Was ist das Tolle daran? Damit wir hier auch irgendwie einen Eindruck gewinnen können, ob das auch was für uns wäre. Ja, am Telefon könnt ihr das natürlich auch sehr gern weiter tun. Klingelt weiter durch. Aus der Nähe von Dresden, Steffi, hi.
Hallo.
So, was hast du für uns?
Und zwar die Amor-Trilogie von Lauren Oliver.
Mhm. Habe ich auch gelesen, ja. Erzähl mal.
Ja, also ist, wie gesagt, ein Dreiteiler. Und,
das ist nicht so für jeden ersichtlich, dass Trilogie Dreiteiler heißt. Ich habe neulich auf Facebook einen Eintrag gelesen, das ist der zweite Teil einer mehrteiligen Trilogie.
Das klingt gut, ja.
Klingt super, ne? So, also Amor.
Genau, also wie gesagt, oder wie man schon hört, geht um Liebe, aber im negativen Sinn. Weil da geht es um eine Welt, wo Liebe eine Krankheit ist. Und alle, die so, die werden halt, die Mädchen und Jungen werden unterschiedlich unterrichtet, also in einer Mädchenschule und einer Jungenschule. Und die dürfen sich eigentlich gar nicht so nahe kommen, weil dann sofort irgendwelche Gesetzeshüter da sind. Und dann gibt es halt harte Bestrafungen. Hört sich jetzt erstmal blöd an, aber ja. Und im weiteren Verlauf ist es dann so, dass die, wenn sie volljährig sind, müssen die zu einer Operation und bekommen dann hinter dem Ohr irgendwas eingepflanzt und dass sie nicht mehr lieben können. Und dann bekommen sie auch jemanden ausgelost, mit dem, den sie dann heiraten. Aber es geht dabei gar nicht um Liebe, sondern es geht rein um die Fortpflanzung dann irgendwann und überhaupt nicht um die Gefühle. Und das Mädchen in dem Buch heißt Lena und sie lebt bei ihrer Tante und sie weiß nicht viel über ihre Mutter, nur dass sie wahrscheinlich irgendwann mal dieser Krankheit verfallen ist und sie wurde dann ausgegrenzt. Mir wurde aber erzählt, dass sie tot ist. Aber im weiteren Verlauf stellt sich dann halt fest, dass die ist gar nicht tot, die sitzt nämlich im Gefängnis und ja, und dann lernt sie irgendwann einen Jungen kennen und der hat zwar auch schon diese Narbe, scheint also etwas älter zu sein als sie, aber er nähert sich halt ihr immer an und sie versteht das nicht so richtig und sie wehrt sich auch dagegen, weil sie ist so sehr, naja, wie soll ich sagen, auch streng. Und
na, sie ist halt ganz normal sozialisiert, wie es halt in der Welt üblich ist, also Nähe ist nicht,
genau,
und das ist krank,
ja.
Und das ist falsch. Ne?
So. Genau, so ist es. Und ja, und dann gegen Ende ist es dann halt so, dass es, ja, gegen Ende des ersten Buches, da haut sie halt mit ihm in die Wildnis ab. Also die Stadt ist auch umzäunt und wird auch bewacht, aber der Alex heißt er, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der ist halt, der hat sich nur diese Narbe
nicht
selbst
verraten. Nicht alles verraten! Mein
Entschuldigung!
Gott, die ganze Spannung. Und am Ende, so,
genau,
also es ist so eine klassische Dystopie eigentlich.
Genau,
die
genau,
Welt später, alles ist schlecht, es spielt in den USA und die Stadt ist natürlich für die Bürger offiziell deswegen umzäunt, damit die Amor Deliria Nervosa, wie die Liebe genannt wird, dort
genau.
In dieser Zeit, damit die bloß nicht überschwappt, dass irgendwie wird denen verkauft wie die schlimmste Pandemie, die sie sich nur vorstellen können. Und aus Angst davor schützen sich alle mit dieser OP und deswegen fügen sich natürlich auch alle. Und wie in jeder guten Dystopie gibt es eine Schmonzetten-Liebesgeschichte, sehr schön, finde ich. Und es gibt natürlich den Widerstand, die Revoluzer und die...
Ja,
ja. So.
Und, also ich muss sagen, ich habe den dritten Band sehnsüchtig erwartet und das war die erste Dystopie, die ich so gelesen habe. Und naja, als der dritte Band zu Ende war, dachte ich, wow, cool, aber irgendwie auch blöd. Also ja, mit dem Genre von Dystopie konnte ich erstmal nichts so richtig anfangen. Also ich kann es trotzdem empfehlen, aber man darf halt am Ende nicht so das typische super Happy End erwarten.
Ja, ich finde das aber oftmals auch ganz richtig. Weil, also mir ging es so wie dir im Prinzip bei Panem. Da erwartet man ja auch am Ende wie immer, dass alles super ist, alle sich lieb haben und die Welt schön ist. Aber eigentlich, wenn ich so länger drüber nachgedacht habe, ohne jetzt das Ende hier durchzukauen, der letzte Teil des Films ist ja auch noch nicht raus, eigentlich ist es so, wie sie es hat enden lassen, dann doch realistischer, dass die Sachen anders sind und man aber nicht ganz genau weiß, inwiefern das jetzt besser ist.
Und was mir am Ende von dem Buch auch noch gefehlt hat, war, wie die Hannah dann, was die noch macht und was die Schwester von der Lena noch macht. Das hat mir beispielsweise auch gefehlt.
Für diejenigen, die es nicht wissen, die Schwester ist in der Stadt geblieben, sie ist abgehauen irgendwann und Hannah war ihre beste Freundin. Und eigentlich der Grund, warum sie sich überhaupt darauf eingelassen hat, mit den Regeln zu brechen. Und die sich aber dann doch sehr ins System gefügt hat. So.
Ja.
So. Gut, Steffi, dann hören wir mal, was es noch so gibt. Und dir erstmal vielen Dank.
Gut, vielen Dank. Tschüss.
Ciao. Ha, 0331 70 97 110, gucke ich auf die Uhr und sehe, es ist schon nach 12:30. Ja, das heißt, mehr als die Hälfte unseres High Noon ist schon wieder an uns vorbei getalkt. Ihr könnt die zweite Hälfte unserer Sprechstunde gerne mit dem füllen, was eure Bücherregale füllt. Heute startet die Frankfurter Buchmesse, gleich gibt's noch einen Literaturnobelpreis für irgendwen, den wir noch nicht kennen wahrscheinlich. So ist ja meistens bei den Literaturnobelpreisträgern, dass man denkt, ah ja, noch nie gehört. 0331 70 97 110 für eure Buchtipps in unserem High Noon.
Fritz.
High Noon.
Die Sprechstunde.
Mein Name ist Steffi Deubel und ich will nichts weiter von euch wissen, als was ihr lest, was wir auch mal lesen sollten. 0331 70 97 110. Pierre hat uns gerade auf unser Fritz-Profil auf Facebook gepostet, alle drei Känguru-Hörbücher oder Bücher von Marc-Uwe Kling. Das lohnt sich sehr, wenn ihr gerne lacht und die Witze dafür nicht so wahnsinnig flach sein sollen oder müssen. Dann lohnt sich das. Martin schreibt auf fritz.de, Verblendung, für Krimi-Fans kann ich die Millennium-Trilogie von Stieg Larsson empfehlen. Verblendung, Verdammnis, Vergebung. Gerade der erste Teil ist sehr spannend geschrieben und lässt miträtseln, wer denn eigentlich der Täter ist und was passiert. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, das ist wirklich sehr empfehlenswert. Allerdings erwartet nicht, dass es innerhalb der ersten 50 Seiten blutrünstig wird. Was Larsson wirklich toll macht, ist, die Charaktere und die ganze Umgebung richtig in Ruhe aufzubauen. Das ist ungewohnt, wenn man eher so amerikanische Krimis liest oder so. Es ist aber sehr schön und es lohnt sich, weil die Figuren dadurch auch eine wahnsinnige Tiefe bekommen und die Filme können da nicht rankommen, weil die schlecht gemacht sind in dem Fall, sondern weil man natürlich so eine fetten, tiefen Bücher nicht auf Leinwand packen kann, ohne dass viel verloren geht oder man 18 Teile machen müsste. Was sollten wir noch lesen? 0331 70 97 110. So, jetzt aber endlich. Chris, hi.
Hallo.
Chris wartet schon ganz lange, um uns was zu empfehlen.
Ich empfehle die Sachbücher von Erich von Däniken.
Worum geht's?
Ja, also er behandelt die sogenannte Präastronautik. Wenn jetzt viele mit den Augen rollen, aber es ist doch auf jeden Fall sehr interessant.
Ist es nicht so esoterisches Zeug von Däniken?
Nee, eher nicht. Also da geht's halt darum, er behauptet halt, dass die Götter, die wir heute Götter nennen, Jesus oder in Israel, Allah, keine Ahnung, dass es eigentlich keine richtigen Götter waren, sondern Außerirdische, die uns vor Jahrtausenden mal besucht haben. Ja, da geht man natürlich erstmal mit Augenrollen ran und denkt sich, ach, so ein Schwachsinn. Aber ich habe mal ein Buch gelesen und mittlerweile habe ich schon bestimmt 20 davon gelesen, weil es ist absolut faszinierend, wie er das darlegt. Er vergleicht Religionen rund um die Welt, Sagengeschichten und sämtliches, was man so hört über Götter. Und stellt halt verblüffende Ähnlichkeiten und irgendwie im Kern immer gleiche Aussagen dar. Dass es halt, dass naja, der Schluss rauskommt, dass es wirklich Außerirdische waren, die es besucht haben und nicht irgendwelche Götter. Also das ist verrückt, total verrückt. ja.
Aber es ist, weil du sagst Sachbuch, es sind jetzt nicht von seiner Warte aus fiktive Geschichten, sondern das ist die Realität, so wie er sich die vorstellt.
Ja, naja, wie gesagt, er vergleicht halt Religion und zitiert halt Texte, zum Beispiel aus der Bibel, und sieht die mit modernen Augen. Da wird zum Beispiel beschrieben, wie halt Götter mit feurigen, metallenen Wagen vom Himmel kommen. Und er sieht es halt so, dass sie halt mit irgendwelchen Raumschiffen auf die Erde kommen, aus Metall. Also wie ich sie jetzt darlege, ist jetzt echt schlecht. Aber wenn man das liest, wie er das macht, ist, ist der Hammer. Da wird zum Beispiel von einer Waffe berichtet, die Haare ausfallen lässt, wo Fingernägel ausfallen, wo Wasser verseucht wird, ungeborene Kinder sterben. So eine Sachen stehen in Texten, die Jahrtausende alt sind, und da zieht er halt den Schluss, dass es halt um eine Atombombe geht, was halt früher noch ja nicht sein konnte. Oder halt in indischen Texten, die halt auch Jahrtausende alt sind und nicht dupliziert wurden, sondern halt original noch sind. Da werden halt fliegende Maschinen beschrieben, im Detail, welche Metalllegierungen die haben, wie schnell sie sind, und ganz, ganz viele verrückte Sachen. Ich kann jetzt nur so grob erzählen, aber wenn man sich da, also nach dem ersten Buch dachte ich, ja, interessant, habe das zweite gelesen und dachte, oh, Wahnsinn, und bin einfach jetzt so gefesselt davon und bin absolut seiner Meinung, dass, was er da sagt, dass halt die Götter, die wir Götter nennen, auf jeden Fall keine Götter gewesen sein können, sondern halt tatsächlich irgendwelche Außerirdischen.
Naja, also macht, ob man bei den Göttern ist ja sowieso, also wenn du sagst, dass es Außerirdische gewesen sind, Gott zum Beispiel hat ja eh nie jemand gesehen. Also meinst du dann diejenigen, oder meint er dann diejenigen, die auf die Erde gekommen sind, die Propheten oder weiß der Geier was?
Genau. Ah, ja. Also okay. Er unterscheidet auf jeden Fall zwischen, also er ist selber gläubig und unterscheidet auf jeden Fall zwischen diesem allmächtigen Gott und den Göttern, von denen wir halt in der Bibel zum Beispiel berichten. Oder halt die Allah oder was, keine Ahnung. Also okay. Er macht auf jeden Fall schon Unterschiede. Ja, und also wirklich überzeugend, total überzeugend. Es kommt mir vor wie ein Spinner, wenn ich das hier sage, ehrlich gesagt.
Bestimmt denken es auch viele, aber ich meine, vielleicht haben wir auch einfach keine Ahnung. Man weiß es ja nicht bei sowas immer.
Ja, ist auch total peinlich, darüber zu reden, aber wenn man sich da wirklich mal, wenn man sich da wirklich mal reingelesen hat, dann wird man zu so einem Spinner.
Ist sehr süß, ey. Es ist total peinlich, darüber zu reden. Chris, vielen Dank, dass du es trotzdem getan hast.
Ja, danke.
Ciao. Tschüss. Ihr dürft hier empfehlen, was auch immer ihr wollt. Ob wir jetzt die Bücher dann auch lesen und der Meinung sind, Gottfiguren seien in Wirklichkeit Außerirdische, oder ob wir dann sagen, ha, ist nicht mein Geschmack, bleibt ja euch überlassen. Ja, klingelt durch, empfehlt uns weitere Bücher unter der 0331 70 97 110. Damit erreicht er uns hier im Hainun auf Fritz. Aus Reinickendorf, Niki, hi.
Hallo.
Niki, in welche Sparte gehen wir jetzt?
Richtung Thriller, würde ich behaupten. Stehe ich hier zumindest drin, kann man auch so sehen, ja.
Okay, worum geht's?
Da geht es um ein Spiel, das sich ein Computerspiel, das sich Erebos nennt, und das sich unheimlich interaktiv begleitet quasi. Das ist ein, da geht es quasi um einen Jungen, der dieses Spiel an der Schule von einem Bekannten bekommt.
Mhm.
Und dieses Spiel bestimmt dein Leben, wenn man so möchte. Lässt sich wirklich schwer beschreiben.
Ja, zum Beispiel
bei der Anmeldung in diesem Spiel zum Beispiel verlangt das Spiel halt deinen Namen.
Mhm.
Und der Nick, um den es hier geht, dieser Junge, der hat halt fiktive Namen versucht. Und die hat er alle nicht genommen, bis er seinen richtigen Namen eingegeben hat.
Mhm.
Und du musst in diesem Spiel Aufgaben erledigen, die im realen Leben gelöst werden müssen.
Wie zum Beispiel, sag mal eine?
Zum Beispiel musste der dann ein T-Shirt an einem bestimmten Ort holen und einen anderen Gegenstand in der Holzkiste woanders deponieren und solche Sachen halt.
Okay.
Und das Spiel geht quasi rum wie so eine Droge an dieser Schule.
Mhm.
Und keiner traut sich eigentlich dem anderen was von mir zu erzählen, weil die Regeln dieses Spiels eben besagen, wenn du es erzählst, passiert dir was Schlimmes.
Aber wie geht es dann rum, wenn du davon nichts erzählen darfst?
Das geht so ganz, ganz heimlich unter der Hand, dann so, ich habe hier was, guck mal, kannst du dir ja mal anschauen.
Mhm.
Und dann kriegst du die DVD dazu in die Hand gedrückt und fängst an.
Erebos heißt das Buch?
Genau. So wie die ich glaube, die Unterwelt in der griechischen Sage, glaube ich, irgendwie so.
Ja, natürlich, habe ich auch gleich dran gedacht.
Irgendwie so war das. Und ja, der Junge merkt halt, dass da irgendwas überhaupt nicht stimmt an diesem Spiel. Mhm. Gerade weil es so interaktiv ist und weil es Informationen von dir kennt, die eigentlich niemand andere kennt. Und er versucht das Ganze in diesem Buch dann zu lösen, quasi. Wo das herkommt, was genau das da mit auf sich hat.
Okay. Und wie viele Bände hat es, oder ist es ein Buch nur?
Das ist ein Buch.
Ah ja, okay.
Ein komplettes. Hat auch, wenn ich gerade richtig gucke, den Deutschen Literaturpreis gewonnen, den Jugendliteraturpreis.
Mhm.
Und ist schon ein paar Jahre alt, aber auch von 2010 ist es.
Okay. Erebos von Ursula Poznanski.
Poznanski, genau.
Ist ein bisschen schwierig zu schreiben, aber wenn ihr Erebos bei Google eingebt, dann findet ihr es. Niki, dann danke für deine Empfehlung.
Gern geschehen.
Ciao.
Schönen Tag noch.
Dir auch. So, Leute, wir haben hier noch allerhand Mädels, die uns gerne Buchtipps geben wollen. Möchte an dieser Stelle nur anmerken, wenn ihr nicht anruft, liebe Herren, und eure Bücher dann nicht empfohlen werden, können wir nichts dafür. Ne? Wir hätten gern noch weitere Buchempfehlungen für düstere und kalte Tage, wo man sich am liebsten mit einem warmen Tee oder einer heißen Schokolade auf die Couch kuschelt, sich die Beine einmuckert und ein gutes Buch dazu liest. Gut sollte es sein. Welches würdet ihr denn da empfehlen? 0331 70 97 110. Aus Prenzlauer Berg. Saskia, hi.
Hallo.
Saskia, was hast du zu empfehlen?
Ja, ich habe gerade festgestellt, dass es irgendwie total schwierig für mich ist, die Handlung zusammenzufassen. Aber okay, ich versuche es einfach mal trotzdem.
Okay.
Und zwar ist das Hardboiled Wonderland und das Ende der Welt.
Mhm.
In einem Titel von Haruki Murakami, und das ist sein Erstlingswerk. Das ist aus den 80er Jahren.
Wundert mich nicht, dass du Probleme hast, es zu beschreiben, wenn es ein Buch von Murakami ist.
Ja, wobei, ich habe ein paar andere von ihm auch gelesen, da fand ich es okay, die fand ich auch überhaupt nicht so toll, aber dieses Buch hatte ich dann irgendwann geschenkt bekommen und war total geflasht, fand ich total krass. Und ich habe hier gerade gelesen, die FAZ hat darüber geschrieben, es ist ein seltsamer Murakami-Effekt, dass man beim Lesen seiner Romane ganz ruhig wird, dass man eintaucht in einen meditativen Zustand. Und das ging mir total so bei dem Buch, und das fand ich unheimlich faszinierend. Und ich habe mir diese Welten, die er beschreibt, unheimlich gut vorstellen können.
Mhm.
Und das sind im Grunde zwei Geschichten, die immer abwechselnd erzählt werden in dem Buch. Und am Ende zusammengefügt werden. Also man erkennt dann, dass es zusammen einen Sinn ergibt. Und das spielt im Tokio der Zukunft, ist Science Fiction. Und jetzt müsste ich halt eigentlich die Handlung beschreiben, und das ist so kompliziert. Ich weiß nicht, ich könnte sonst vielleicht, ich habe hier vorhin so eine Zusammenfassung gefunden, die es, so halbwegs wiedergibt.
Hast du denn Radio im Hintergrund an?
Nee.
Weil es so halt.
Ja, das liegt, glaube ich, einfach an dem Raum, in dem ich hier bin.
Stehst du in einer großen leeren Halle?
Nee, in einem großen Raum.
Okay, aber dann gib uns doch mal kurz die Zusammenfassung, weil für diejenigen, die noch nie was von Murakami gelesen haben, muss man an dieser Stelle sagen, vielleicht denkt ihr, wieso kann die Saskia ein Buch, was sie gelesen hat, nicht einfach kurz beschreiben? Das ist ein bisschen schwierig, weil der einfach irgendwie, mir würde schon schwer fallen, das Genre zu beschreiben, aber es ist immer eine krude Mischung aus vielen Menschen, vielen Situationen und vielen Moment, wo man denkt, was will denn das jetzt da? Das ist so eine Gedankenwelt, in die muss man folgen wollen, wenn man Murakami lesen will.
Ja, es ist wirklich anspruchsvoll, aber der Mensch hat so viel Fantasie, und die Geschichte ist so faszinierend, und gerade diese Parallelwelt, die dieser zweite Erzählstrang ist, die ist so irre beschrieben von der Atmosphäre, man kann sich da so hineinversetzen, es ist ganz toll.
Mhm.
Also ich habe das hier mal zusammengefasst gelesen, in einem futuristisch brutalen Tokio der fernen Gegenwart tobt ein Datenkrieg zwischen dem System der Kalkulatoren und einer Datenmafia. Ein genialer und greiser Professor hat durch ein sicheres Codierverfahren im Unterbewusstsein allen Datendiebstahl unmöglich gemacht. Der Held und Ich-Erzähler überlebt die Bearbeitung seines Gehirns, aber nach einem Überfall auf das unterirdische Geheimlabor des Professors ist der implantierte Psychokern wie eine Bombe im Hirn nicht mehr beherrschbar.
Mhm. Okay. Schon die Zusammenfassung klingt verwirrend, aber interessant.
Ja, ist auch eigentlich nur die Zusammenfassung von der einen Teilgeschichte. Okay. Der andere Teil spielt halt in seinem Unterbewusstsein.
Mhm.
Ja, und ja, das ist eben das, was vielleicht nicht so. Es ist total blöd. Ich weiß nicht, ob diese Empfehlung jetzt irgendeinem nutzt, aber ich habe es letztlich auch geschenkt bekommen und habe einfach angefangen zu lesen und war dann ja auch unvoreingenommen und fand es total spannend. Und es ist wirklich, ich weiß nicht, ob irgendjemand sonst in der Lage wäre, so ein Buch zu schreiben, wenn das mal dann auch so einsteigt. Das ist wirklich eine irre Fantasie.
Okay. Vielen, vielen Dank.
Ja, gern gesehen.
Schönen Tag dir.
Danke, ciao.
0331 70 97 110, 10 Minuten bevor wir erfahren, wer den Literaturnobelpreis in diesem Jahr in sein Bücherregal stellen darf, sammeln wir noch immer Tipps von Büchern, die wir neben unseren nicht vorhandenen Literaturnobelpreis stellen können. Was würdet ihr denn gerne noch empfehlen? Ihr merkt schon, manchmal ist es nicht so ganz leicht zu beschreiben, warum man jetzt eigentlich ein Buch toll findet. Manchmal ist es eher ein Gefühl, aber lasst uns nicht in diesen Herbst gehen, ohne genug Lesefutter dabei zu haben. Ruft gerne noch die letzten Minuten an, hier in unserer Sprechstunde auf Fritz. Aus Eberswalde, Sabine, hi.
Hallo.
Sabine, was hast du für uns?
Und zwar habe ich für euch die Bruderschaft der Black Dagger von J.R. Ward. Das ist Vampire für Erwachsene. Also ich bin durch Zufall draufgekommen, durch eine Freundin, und dachte, ja, okay, Vampir, okay, Twilight, ja. Muss jetzt nicht sein, aber es ist eine, ich glaube mittlerweile 20-teilige Reihe. Es geht um, naja, wie halt eine Bruderschaft, also mehrere Vampire. Und es sind immer zwei Bücher, die das Leben eines Vampirs beschreiben. Und es geht dann halt von dem König und dann zu den ganzen, zu seinen, ja, Kumpels. Und also hinten steht immer drauf irgendwie Mystery für Erwachsene. Mystisch, dunkel und hocherotisch oder irgendwie so. Also doch.
Ah, war hocherotisch.
Alles andere als Twilight, aber trotzdem gut. Und ich habe auch schon die Teile mehrmals gelesen.
Ja.
Und dadurch, dass hier halt, also sind auch keine schweren, dicken Bücher, die man jetzt so mit rumschleppen muss. Sind halt immer relativ schmal gehaltene Taschenbücher. Wie gesagt, halt immer zwei Bücher und dreht sich so mehr oder weniger um einen von den Vampiren, und ja, also durch Zufall drauf gestoßen und doch
okay.
nicht bereut, dass ich es gelesen habe.
Bei der Erotik muss ich mal einhaken. Shades of Grey war ja ein wahnsinniger Verkaufsschlager und alle Welt las plötzlich diese Bücher. Für diejenigen, die sie nicht kennen, auch so eine Geschichte irgendwie, sie verliebt sich in einen Typen und es ist irgendwie so eine SM-Sex-Geschichte mit, wie ich fand, unfassbar flachen und dauernd wiederkehrenden Sexszenen. Ich fand es nicht auszuhalten. Deswegen frage ich bei Erotik, ist es was, was man Erotik nennen kann, oder ist es auf demselben Level, das kann man ja auch mögen, wenn man mag, wie Shades of Grey?
Nee, definitiv nicht, weil es nicht nur immer darum geht, sondern halt auch um die einzelnen Familien, also ich nenne es jetzt mal Familienbande untereinander, und dann ist da irgendwie die Jungfrau der Schrift, die hat halt die Vampire irgendwie erfunden. Und davon gibt es dann auch den diesen bösen Pendant, den Omega, der hat irgendwelche bösen Gestalten erfunden und die bekämpfen sich halt untereinander auch so, und es ist aber halt auch schon Erotik dabei, aber nicht so wie Shades of Grey war. Da war es ja wirklich bloß in dem ersten Teil, also ich habe auch alle drei gelesen, aber es war ja bloß in dem ersten Teil so, und in den beiden anderen, ja okay, die haben auch mal Sex miteinander, was dann halt bestimmt wird, aber ansonsten ist es halt so mehr oder weniger diese Geschichte, junges Mädchen verliebt sich in reichen Typen.
Der irgendwie komisch ist noch dazu.
Ja, gut, das ja auch.
So, okay.
Ja.
Also da hätte man auf jeden Fall, wenn einen das dann packt, eine Weile was zu lesen.
Definitiv, ja. Weil es sind, also wie gesagt, mittlerweile 20 Bänder. Es gibt noch irgendwie so ein Sonderband dazu. So total bescheuert eigentlich. Also da die Schriftstellerin, die J.R. Ward, die hat halt diesen Sonderband gemacht. Ja, die leben die Vampire jetzt, und Interviews mit den einzelnen Vampiren so, also eigentlich total bekloppt, also aber halt auch lustig, aber so die an sich, die Bände, sehr schön. Und da müsste man, finde ich, auch von eins anfangen und dann irgendwann bei, keine Ahnung, 18 oder 20 ankommen, um halt ja zu wissen, okay, von wem schreibt sie jetzt, was war denn da gewesen, also hat schon Verbindung untereinander.
Okay, Sabine, dann vielen Dank dir.
Ich danke euch.
Ciao.
Tschüss.
Vampirgeschichten für Erwachsene empfohlen von Sabine, die Bruderschaft der Black Dagger. Übrigens, wenn ihr jetzt die ganze Zeit versucht, euch herauszufinden, wie man das jetzt alles schreibt und so weiter, das mache ich gleich für euch. Ich habe mir eure Empfehlungen hier aufgeschrieben. Die, die online sind, seht ihr auf fritz.de und auf unserem Fritz-Profil auf Facebook. Die, die hier am Telefon empfohlen werden, schreibe ich euch selbstverständlich in die beiden Blogs dann mit rein nach der Sendung, damit ihr dann auch wisst, was das eigentlich war, was ihr dann auch unbedingt kaufen wolltet. Die Frankfurter Buchmesse öffnet heute ihre Türen und der Hainun hat seit 12 auch seine telefonischen Türen geöffnet. Und da wir heute noch auf den Literaturnobelpreis warten, habt ihr noch ein paar Minuten, um hier anzurufen und uns zu erzählen, was wir denn bitte gerne unbedingt auch bald unser eigen nennen und in unser Buchregal stellen sollten. Aus Steglitz, Oliver, hi.
Hi.
Sag mal, warte mal, jetzt fällt mir gerade auf, liest Brandenburg eigentlich überhaupt nicht? Ich lese hier die ganze Zeit Prenzlauer Berg, Steglitz, Friedrichshain, weiß der Geier. Leute, Brandenburg.
Naja, ich bin kurz vor Brandenburg.
Was lest ihr? Na, Steglitz nicht kurz vor Brandenburg, da kommt da noch
ja,
ganz
doch,
Wannsee unten drunter.
So. Ja, also mein Buch wäre, was ich vorschlagen würde, auch ein wenig mit Erotik behaftet, wobei es da eher um die Bereiche geht, bevor es zu der Erotik überhaupt kommt. Das ist nämlich eine Autobiografie von dem Herrn Neil Strauss und heißt Die perfekte Masche. Der Neil Strauss ist für die, die den nicht kennen, ehemaliger Musikjournalist und beschreibt halt seinen Werdegang, wie er, sag ich mal, von einem, wie es in diesem Genre heißt, in dem er sich bewegt, ewig frustrierten Loser zu einem eigentlich zu Amerikas berühmtesten Pickup-Artists kommt.
Was?
Pickup-Artists sind, für die, die es nicht kennen, das sind sogenannte Aufreißprofis. Das
Aha.
sind Leute, die bewegen sich auf vielen Internetforen und die haben ein unglaublich breites Fachjargon, wenn man da die Texte von denen liest, wie sie halt ihre Erfahrungsberichte schreiben. Man versteht nur jedes zweite Wort, wenn man sich mit der Materie nicht genau befasst. Da wird halt viel mit Codes gesprochen und weiß der Geier. Und derjenige, welche, der das Buch geschrieben hat, hat halt erzählt, wie er auf dem College nicht wirklich Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gefunden hat und dass sie immer ein bisschen frustriert ist, dass er immer so der Kumpeltyp ist, der immer in der Friendzone hängt bei anderen Frauen. Und dass er dann über wie genau, weiß nicht, das Buch ist schon ein bisschen her, dass ich es gelesen habe, aber jedenfalls kommt er dann in so eine Art Selbsthilfegruppe, wo halt Kurse angeboten werden, wie man halt mit anderen Leuten ins Gespräch kommt und halt das Flirten lernt und halt überhaupt, dass man halt ein bisschen das Telefonbuch vollkriegt mit anderen Telefonnummern, außer von Freunden und Verwandten.
Mhm.
Und das ist halt unglaublich fesselnd geschrieben. Also später, er wird halt unglaublich berühmt innerhalb dieser Szene, lernt, hat später die Telefonnummer von Courtney Love und Britney Spears, trifft sich mit Tom Cruise und weiß der Geier. Und ist halt echt fesselnd beschrieben und total gepackt. Und ich habe mir das damals auch geholt, weil ich damals auch Schwierigkeiten hatte, mit Frauen ins Gespräch zu kommen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja. Und dieses Buch hat mir echt geholfen. Also es geht gar nicht darum, möglichst viele, jetzt mal salopp gesagt, Frauen irgendwie ins Bett zu kriegen. Das ist eigentlich nicht der Gedanke. Es geht eigentlich eher darum, wie man, sage ich mal, grundsätzlich das eigene Selbstvertrauen stärkt. Natürlich gibt es auch in dieser Szene viele Leute, die da anders denken. Also das ist jedenfalls die Perspektive, aus dem der Autor das Ganze schreibt.
Mhm.
Und es hat mich auf jeden Fall sehr gepackt.
So, dich hat es sehr gepackt. Hat es dir dann auch was gebracht? Also konntest du danach dir sowas daraus ziehen, dass du sagst, danach war ich irgendwie in irgendeiner Hinsicht besser in der Lage, Menschen anzusprechen?
Naja, es hat halt ein bisschen zu Selbstreflexion geneigt. Also dass der andere Mensch, den man anspricht, nicht beißt in der Regel und dass mehr als ein Nein man sich nicht abholen kann. Ich habe es jetzt letztendlich nicht mit diesen Techniken geschafft, mit der jemanden jetzt kennenzulernen. Also ich bin jetzt mittlerweile seit 9 Jahren mit jemandem zusammen und das hat schon geklappt dann letztendlich, aber grundsätzlich geht es gar nicht so explizit, also bei mir zumindest darum, jetzt irgendwie jetzt aus Seite 38 den und den Spruch in einer Bar bei der und der oder bei dem und dem zu landen, das war jetzt nicht so der Fall. Aber das finde ich, ist auch gar nicht das Interessante an diesem Buch, dass man jetzt irgendwie einen Leitfaden zum Abschleppen kriegt. Das ist eigentlich die ganze Story an sich, die unglaublich interessant
okay.
ist.
Aber nochmal zu dem Oberthema. Es geht schon darum, in seinem Lebenslauf, dass er anderen Menschen genau das beibringt. Also wie komme ich leichter in Kontakt, ja?
Ja, also damit verdient er und auch unter anderem andere in dieser Szene. Also er ist da mittlerweile ausgestiegen. Also die haben auch alle Künstlernamen innerhalb dieser Szene. Der Mann heißt Neil Strauss, aber sein Künstlername in dieser Szene war dann Style. Da gibt's andere zig Leute, Ross Jeffries oder einer, ich kenne unter den Künstlernamen Mystery. Das sind alles Leute, die kann man alles im Internet nachschlagen. Also auch alles, was da, die Anekdoten, die da steht, die findet man auch alle. Man kann den zum Beispiel auch mal bei Letterman auf YouTube oder so finden. Das ist ganz interessant. Und es ist halt eine unglaublich tiefe Szene und von der man eigentlich in den Medien nicht wirklich was mitkriegt, aber die ist echt gigantisch groß. Man sieht diverse Videos von Leuten, die damit irgendwelche Kurse anbieten und damit auch massenhaft Geld verdienen. Also ist schon echt faszinierend.
Und jetzt sag mal so eine Technik, jetzt kann ich mir darunter nicht so wahnsinnig viel vorstellen.
Es gibt ja eigentlich nicht den, also wenn man sagt, ja, sag mal den Anmachspruch, dann sind es meistens immer recht lächerliche Sprüche. Im Prinzip es geht gar nicht darum, was man sagt, sondern eher, wie man sagt. Das ist der beste Anmachspruch, sagen die meisten in dieser Szene ja schon, ja, hi, wie geht's, ich bin der und der, wer bist du? Also es muss nichts aus Verrücktes sein, es geht eigentlich um das ganze Auftreten und das ganze Handeln an sich. Da gibt's immer... Tausend Varianten, das sind auch verschiedene Schulen, die sind alle sich untereinander nicht grün. Wenn der eine sagt, okay, die und die Art jetzt mit Leuten ins Gespräch zu kommen, das ist die einzig wahre, ein anderer sagt, der spinnt total. Wie gesagt, da gibt es verschiedenste Schulen, die es auch in Religion verschiedene Strömungen gibt. Das ist auch ein großer Aspekt in diesem Buch.
Religion?
Religion nicht, aber halt, dass es verschiedene Sichtweisen gibt. Also wie man halt mit zum Erfolg kommt. Manche arbeiten da mit einer Art, mit ganz viel Körpersprache und sag mal schon fast mit Hypnose. Andere dadurch, dass sie sich anziehen wie ein Clown in der Disco und dass alle Leute so halt erstmal die Augen auf denjenigen richten oder irgendwelche Zaubertricks dann da aufführen.
Jetzt stell dir mal vor, du stehst an der Bar und jemand kommt so neben dich gerückt mit so einem Pendel in der Hand.
Ja, ich habe beim Buch ein paar Mal gut lachen müssen, weil ich mir manche Dinge einfach nicht vorstellen konnte. Aber das war halt auch etwas Interessantes am Buch. Das hat mich auch sehr gut auf einer humoristischen Art und Weise oft unterhalten.
Das ist übrigens bei Anmachsprüchen das, was ich am meisten erschreckend finde eigentlich, dass es Leute gibt, bei denen diese ganzen Sprüche wie, waren deine Eltern eigentlich Diebe?
Ja, genau.
Dass es Leute gibt, und die habe ich kennengelernt im Laufe meines Lebens, die gesagt haben, oh, mir hat jemand was total Romantisches gesagt und du sagst, was denn? Und dann kommt sowas. Also es gibt Menschen, bei denen funktioniert es. Es ist erschreckend.
Ja, wenn man vielleicht mit einem Lächeln und einem Augenzwinkern sagt, ne, und so einen ironischen Unterton bringt, ja, warum nicht?
Naja, du kannst es ja mal versuchen.
Naja, jetzt nicht mehr.
In diesem Sinne, dir einen sehr schönen Nachmittag.
Ja, ebenso. Okay,
danke,
bis dann. Ciao.
So, Buchtipps sammeln wir und wir warten darauf, dass der Literaturnobelpreis verkündet wird. Das soll er nämlich um Punkt 13 Uhr. Bisher habe ich jedoch keine Nachricht bekommen. Deswegen hören wir mal ganz kurz Musik und warten einfach so. Literatur ist ja auch was, du. Vielleicht haben sie noch einen eingeschobenen Nebensatz und weiß der Geier was, ja? Aber den hören wir jetzt schon noch. Ihr wundert euch, 5:05, Hi Nun, wo ist übrigens Seelen und der Soundgarden? Kommt gleich. Wir haben eine Stunde lang eure Bücher gesammelt, die ihr uns empfehlen möchtet. Und das am Tag, an dem der Literaturnobelpreis verkündet wird. Und das wurde er. Ein Franzose wurde es, und zwar Patrick Modiano. Verzeihung, falls es nicht französisch genug ausgesprochen worden ist. Habe ich bisher noch nie was gehört. Es steht auch in dem Wikipedia-Artikel über ihn drin. Seine Rezension in Deutschland steht noch am Anfang. Vielleicht werden wir ihn jetzt häufiger in den Buchläden finden und vielleicht findet auch ein Buch seinen Weg in eines eurer Bücherregale. Eure Buchtipps schreibe ich jetzt in unsere beiden Blogs rein. Wenn ihr nicht zu Wort gekommen seid, schreibt selber dort auch gerne noch mehr Tipps rein. Viel Spaß jetzt mit Musik und Zählen und dem Soundgarden. Mein Name ist Steffi Deubel. Bis morgen und einen sehr entspannten Nachmittag euch.
Fritz. Und das hört man.